Du. Okay, neues Buch. Neues Glück. 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Tja, je weniger Leute, desto lauter wird's. Ja, segne unsere kleine Runde heute, ja. Und rede durch mich und durch dein Wort, in deinem Geist, in deiner Kraft. Ja, zu deiner Herrlichkeit. Amen. So, Paulus und Silvanus und der Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja. Apostel Paulus schreibt hier wieder. Und ja, typische Einleitung von Paulus. Das, was ihm so wichtig war, für sich persönlich und auch für die Gemeinden, Gnade und Frieden von Gott. Wir wissen von Paulus selbst, dass er ziemlich hart lernen musste, auf sein Können nicht zu bauen, sondern loszulassen und es Gott zu geben, sich selbst und zu sagen, okay, ich muss mir der Gnade genügen. Ich habe viele Wunder getan, viele Wunder gesehen, viele geheilt, vom Toten wieder auferweckt und so weiter. Und trotzdem habe ich nicht genug Glauben in mir, um die Wunder an mir zu tun, wann ich so will. Also bin ich nichts und bin schwach und bin menschlich und kann nur vertrauen, dass du das Richtige tust oder dass du das Richtige nicht tust oder das Falsche nicht tust. So ein Gnade ist was Elementares, was wir Menschen brauchen. Die Gnade wurde Fleisch und wandelte unter uns als Mensch empfunden, als nichts, und lebte ohne Sünde bis zum Kreuz mit dem Blick darauf, sich zu opfern, so dass alle Menschen frei können. Die lebendige Gnade Gottes, die lebendige Liebe Gottes, das Licht der Welt, die Wahrheit, dieser Weg, dieser einzigste Weg, den Gott alles gekostet hat, weil er uns Menschen wieder bei sich haben möchte. Und in meinen Augen, der Mensch, der glaubt, dass es gar keinen Gott gibt, ist ein Tor. So. Und bemitleidenswert. So. Ich brauche nur rausgucken in die Natur oder in die Gewalten oder mir einfach nur angucken, wie ein kleiner Käfer funktioniert oder wie komplex ich bin als Organismus, jedes einzelne Teil von mir. Und ich denke nur, das kann kein Zufall sein, so. Gott ist wunderbar und groß und mächtig. Aber die wichtigste Botschaft halt, die Gott an die Menschen hatte, war, uns zu sagen, ich möchte mit euch wieder zusammen sein. Und wir Menschen haben uns entschieden, damals, ohne Gott leben zu wollen. Wir haben uns erhoben und gesagt, ich kann auch weise sein. Ich kann werden wie Gott. Ich brauche Gott nicht im Endeffekt. Und wir sehen, wo es hingeführt hat. Der Mensch hat durch alle Generationen durch bereut, sich entfernt zu haben von der Schöpfer, vom Schöpfer, weil so mit der Sinn des Lebens verloren ging. Und die einen versuchen es in Arbeit zu finden, die anderen in Drogen und Sex, die anderen in Unterhaltungssucht, in Beziehungen, in vielleicht sich einen Namen aufbauen und was Großes bewirken, in Geschichtsbücher eingehen. Wir versuchen diesen Sinn des Lebens irgendwie zu erfüllen und die Menschheit sucht und sucht und doch ist die Antwort ganz einfach. Und jeder, der die Antwort gefunden hat, Jesus Christus, der liebende Vater im Himmel kann es bestätigen, der Sinn des Lebens ist, mit dem zusammen zu sein, der uns gemacht hat. Weil nur dort ist Heimat, nur dort ist Familie, nur dort ist eine Liebe, die annimmt. Und der Vater bezahlt alles und gibt uns endlich diesen Weg, Jesus. Das ist die Gnade und die brauchen wir jeden Tag. Weil selbst mit Jesus und mit diesem neuen Leben, das wir haben, wenn wir ihn als Herrn annehmen und als Retter, so selbst dann bleiben wir Mensch und schwach. So, wachst in der Erkenntnis der Gnade, hat der große Apostel Petrus gesagt. Wachst in der Erkenntnis Christi, weil er ist die Liebe. Ja. So, und das Schöne ist, wer vor Gott kommt und diese Liebe akzeptiert und diese Gnade annimmt, dieses Geschenk, unabhängig von dem, was ich leisten kann, dieses Geschenk, Gott will mich und ich bin wertvoll und wichtig, der wacht über mich, der bekommt eine Frucht. Und diese Frucht des Glaubens ist Frieden. Ja. Was Paulus auch immer wieder macht, ist, Gott dem Vater und Jesus gleichzustellen. So, ist für mich auch wichtig. Von Gott, Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Suche Jesus und du wirst Frieden finden. So, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Paulus hat die Gemeinde gegründet. Musste dann weg wegen Verfolgung. Auch was du in den Briefen immer siehst, wenn er an die Gemeinden schreibt, der physisch nicht sein kann, du siehst immer sein Hirtenherz. Er ist immer mittendrin und dabei. Ne? Einmal sagt er, auch wenn ich physisch nicht da sein kann, so bin ich es doch im Geist. Ne? Und kämpfe für euch die Schlacht. Bete für euch. Tu Fürbitte. Die Gebete von Paulus haben das alles bewirkt, weil das diese Schwachheit ist, die er meint, ich übergebe es einfach Gott und lass ihn machen. Ja. Schätzt deine Gebete nicht gering. Und Gott hört das Gebet seiner Kinder. Und er hört es. Und Jesus hat gesagt, um alles, was ihr bittet in meinem Namen, werdet ihr es empfangen. Ja. Lehre uns beten. Und Jesus erklärte seinen Jüngern, was Gebet ist. Komm vom Vater und gib dich und deinen Nächsten. Und lerne, kriege Perspektive in dein Gebetsleben, in deinen Alltag rein. Nämlich, dass Gott der Große ist, der alles bewirkt und alles tut. Dass er im Endeffekt alle Ehre bekommt. Und dass er für dich sorgt und für dich besorgt ist. Dass er genau weiß, was du brauchst. Ob seelisch oder geistlich. Physisch. Gott kennt unsere Nöte. Und manchmal brauche ich kein Geld oder kein warmes Bett. Manchmal brauche ich einfach Trost für die Seele. Wörter, die Menschen nicht wählen können. Wörter, die nur für mich gemacht sind. Und die bekommen wir durch Gott. Wir müssen zu Gott kommen. Das Gebet ist das, was am wichtigsten ist für die Christen. Für die Jünger Jesu. Das ist das, was als erstes kommt und sich durchzieht durch unser Glaubensleben und das, was bleibt. Die Anbetung. Vermisse nicht, wenn ich das Wort Gebet übersetze auf was Praktisches, vermisse nicht, Zeit mit Gott zu haben. Vermisse es nicht, Zeit zu suchen, Gott zu suchen. Dort auszuruhen und dort zu haben und ja, die Gemeinde hier ist gerade in Verfolgung, hat es echt schwer. Und trotzdem, Paulus war Verfolgter und hat es schwerer. Und trotzdem war er ein Mensch, der trotz dieser Bedrängnis und diesen harten Lebens, das er führen musste, wegen Jesus, trotzdem Mensch voller Zufriedenheit und Ruhe. Er hatte einen Anker und er wusste, Gott kommt und schützt mich. Gott ist mein Hafen. Das ist der Ort, wo ich mein Bein rausmache aus dem Alltag und mich sicher fühle, wie am Land. Gott ist der, der über mir wacht, selbst in der dunkelsten Nacht ist er der Stern, der mich leitet, und ich bin sicher. Zeigt mir die richtige Richtung in jeder Perspektive, in jeder Lebenslage. Alle starken Männer und Frauen Gottes waren Beter. Von Kindheit an. Aber was noch wichtiger ist als das Gebet selber, was nicht fehlen darf, ist der Dank. Ist mir heute, hat mir Gott nochmal vor der Augen gehalten, weil ich habe schon wieder vergessen. Obwohl es mir so ein schweres Anliegen vor ein paar Wochen war, zu danken. Und ich musste nochmal drüber nachdenken, was heißt das zu danken? Weil für mich macht es keinen Sinn, dass ich eine Formel draus mache und sage, es muss immer ein Dank mit im Gebet sein für irgendwas. Weil das ist für mich wie Geplapper, wenn ich das tue. Wie eine Auflistung, aber die hat keine Kraft und bewirkt nicht, verändert mich nicht, macht mich nicht glücklicher oder zufriedener. Ich will ja dankbar sein und mach's dann laut und sage danke für das und das, aber ich merke, während ich das sage, das ist kraftlos und wirkungslos. Auch trotzdem ist es wichtig. Und ich denke halt, dieses, ob ihr bittet oder fleht, tut's in Danksagung. Ne? Dieses Danke im Gebet, das so wichtig ist, bedeutet im Grunde nur, praktisch, wenn ich meine Gebetszeit momentan beobachte, weil momentan werde ich echt zermürbt von Gott und geistlich und auch vom Feind, ist echt eine harte Zeit gerade. Und ich sehe es in meinen Gebetszeiten, weil ich nur bitte. Ob nur Bitten für mich, für meine eigenen Probleme, Sorgen, Nöte, Ängste oder sonst was, Fürbitte tue für andere. Ne? Für ihr hartes Leben gerade, oder die schweren Zeiten. Mein Gebetsleben ist ein ständiges Bitten und Flehen. Und ich denke, das hier ist eine wichtige geistliche Lehre. Was Wichtiges, was wir lernen können vom Paulus und sein Gebet. Dass wir in unserem Gebet mit einflechten, dass Gott da ist. Und Danke sagen für das, was gut läuft gerade. Danke sagen für darauf achten, uns konzentrieren. Ja, Gott ist in meinem Leben und er spricht auch. Und dafür kann man Danke sagen. Und das ergibt dann eine Balance in meinem Bewusstsein. Nämlich einmal das, was mir gerade fehlt oder was ich meine, was mir fehlt, aber auf der anderen Seite das, was ich habe. Und Gott kriegt mehr und mehr Raum in meinen Gedanken und in meinem Leben. Und mir wird immer bewusster, wenn ich dankbar wirklich bin, dass so vieles Wundervolles auch und Geschenke Gott mir schenkt ins Leben. Ja. Oder dass in meiner Fürbitte kann ich auch danken, auch bei euch, bei jedem Einzelnen, weil ich bei euch auch tolle Sachen sehe, die Gott echt, wo er euch geschenkt oder wo Sieg passiert ist und Veränderung, eine gute Veränderung. Und so ist es auch hier, auch in den anderen Briefen, selbst wenn man eine Gemeinde ermahnen musste, so wie die Korinther, fehlt es bei ihm trotzdem nicht an Lautmachen von dem, was gut läuft. Und so ist es auch wichtig für unser geistliches Leben, dass wir auch laut machen, für uns hörbar auch und für andere hörbar, was gut läuft. Ansonsten bist du nicht anders als ein Depressiver, bei dem es immer dunkler wird. Der einen Blick verloren hat für das Licht in seinem Leben. Und wir brauchen jemanden, der auch in unser Leben spricht und auch sagt, hey, aber guck mal, da ist Gott echt gerade am Wirken und das ist wirklich toll und ein Segen. Finde Jesus. Jesus bringt nicht nur Leid und Last, sondern wenn man wirklich klare Augen hat, dann sieht man, Jesus ist der, der eine Menge Leid und Last einfach wegnimmt und selber trägt. Nur wir meinen, wir müssen uns beschweren damit und unseren Glauben selbst produzieren. Lass deine Gnade genügen. Vergiss nicht, dass Gott mittendrin ist. Vers 3. Indem wir unablässlich gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Ja. Paulus, seine Hauptthemen, ne, kommen alle hier zusammen. Wissen wir von 1. Korinther 13, die Liebe. Was ist die Liebe, sagt Paulus uns. Und im Endeffekt sagt er aber, das alles wird vergehen. der ganze praktische Teil. Im Endeffekt bleibt nur Glaube, Hoffnung und Liebe. Das bleibt uns jetzt. Ne? Und auch da ist wichtig, dass wir, wenn wir in schweren Zeiten sind, wo wir uns belastet fühlen oder wo uns was fehlt oder sonst irgendwas so, dass wir das nicht vergessen. Wir brauchen nicht nur Glauben. Glaube allein macht uns nicht glücklich. Ein Glaube allein rettet auch nicht. Selbst Satan glaubt an Jesus und ist nicht gerettet. Ja. Was wir brauchen, ist dieser lebendige Glaube, dieser praktische Glaube. Und der umfasst ein paar mehr Sachen, als einfach nur zu glauben, ja, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er für mich gestorben ist und fertig. Sondern Glaube wird komplett durch Liebe. Ein Unvertrauen. Und deine Hoffnung auf Gott in jeder Situation, ob sie nur gut ist oder schwer zu ertragen, aber dein Vertrauen in Gott ist Hoffnung. Du setzt einfach alles, was du für Glück hältst, für möglich. Obwohl du es nicht sehen kannst, obwohl es nicht danach aussieht, obwohl es nicht logisch ist und nicht verständlich, wie es passieren könnte überhaupt, dass deine Situation sich ändert, du hoffst auf dem alles möglich ist, und vertraust. Und so kommst du zur Ruhe in jeder Situation. Ne? In unserem Glauben ist Vertrauen unablässig. Wer Gott nicht vertrauen kann, glaubt nicht. Hat keinen lebendigen Glauben. Nur das Vertrauen in diesen allmächtigen Schöpfer, diese Ehrfurcht vor ihm, diese Gottesfurcht, macht es möglich, dass wir sicher stehen und die Früchte auch tragen. Ja. Aber selbst wenn du Gott vertraust und an ihn glaubst, reicht es trotzdem nicht, weil ein lebendiger Glaube hat auch noch Liebe. Und diese Liebe, wissen wir, ist was Praktisches. Ist dann das Tun von dem, wovon man überzeugt ist. Ja. Das sind die guten Früchte, in die wir verwandelt werden, dieses Bild Christi. Der Glaube bringt Frucht und verändert das Umfeld. Und du kannst dann deinen Kindern gut sehen, wie du glaubst. An meinen Kindern sehe ich, was für ein Zeugnis ich bin, wie sehr ich lebe, was ich liebe und glaube. Ja. Und das ist manchmal erschreckend. Wo ich einfach nur auf die Knie fallen kann und sagen kann, Gott, mach mich zu einem besseren Ehemann und Vater, ich möchte dich auch zu Hause mehr erleben. Beweisen, dass du da bist durch meine Werke, durch meine Reaktion. Wie reagiere ich in welchen Momenten? Gerade da, wo ich schnell ins Fleisch komme. Jesus hat gesagt, dass wir die Liebe leben müssen. Das ist ein Befehl. Und die Liebe zu leben kostet was. Kostet alles. Wirklich jemanden zu lieben bedeutet, dass ich wirklich komplett mich aufgebe. Mich vergesse, damit es dem anderen besser geht. Und wir sehen das in unserem Christus, als er hier war und durch die Welt gegangen ist. Und wir hören ihn auch, wenn wir ins Gebet gehen und er zu uns spricht. Er dreht sich um uns, obwohl wir uns um ihn drehen müssen. Aber seine Gedanken und seine Fürbitte und seine Bemühen sind nur auf uns gerichtet. Dafür ist er gekommen, dafür ist er da. Bis in alle Ewigkeit. Glaube, Liebe und Hoffnung. Gnade und Frieden und Erkenntnis in Christus. Gemeinschaft mit Gott und das Erkennen und Lautmachen, das, was Gott tut für gute Sachen. Vers 4. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und das ist wieder was, wo Gott mein Herz heute berührt hat und wo ich gesagt habe, ja, mir fehlt es gerade, Kraft. Ich gehe gerade durch so eine kraftlose Zeit. Ich sehe Gott wirken und ich denke über ihn nach und ich suche, die Menschen zu dienen und mich dabei zu vergessen, sie zu lieben, das Beste für sie zu suchen. Und ich bete und ich singe, aber in allem, was ich tue, vermisse ich Kraft, die von oben kommt. So wie in der Apostelgeschichte, wo die Jünger Jesu dort versammelt waren, um zu beten, um Bibel zu lesen, um Gott besser kennenzulernen, um zu feiern und dran zu denken, dass Jesus für alles bezahlt hat und gerettet hat. Nun, sie waren da in der Gemeinschaft so ein, und hatten Gottesdienst für sich selbst, so ein Miteinander, so ein, haben gewartet. Ja. Und dann steht da, und dann empfingen sie Kraft von oben. Ja. Und das will ich will Kraftwirkung haben. Ich will nicht aus meiner Kraft reden und aus meiner Kraft dienen und in meiner Kraft beten und in meiner Kraft heiliger werden oder mich verändern und all das, was mich krank und kaputt macht oder meine Umgebung dagegen kämpfen und so. Ich will Kraft von oben. So, und die Kraft habe ich schon mehrmals gespürt, so, auch wenn ich mit Leuten rede. Und du merkst, da ist Kraft dahinter. Und dann kenne ich Gespräche, wo ich von Jesus erzähle und es ist kraftlos. Ich kenne Gebete, da ist Kraft drin und der Heilige Geist spricht und lenkt meine Gedanken in eine bestimmte Richtung, wo ich nur staunend da sitze und denke, wow, okay, das hast du vor. So ein, aber ich kenne doch kraftloses Gebet. Und ich will das nicht. Von daher ist es eine Sache, wo ich mich ausstrecke gerade und mich bewusst ausstrecken will. So ein, wo ich sage, Herr, ich will dir dienen und ich will gehorsam sein, aber ich will das in deiner Kraft. Weil ich werde müde, wenn ich meine Kraft lebe und laufe. Und er hat so viel zu bieten. Was er hat gesagt, so ein, ihr tragt eine Last, ihr Menschen, die euch viel zu schwer ist. Ihr könnt euer Leben lang nicht mit der Last laufen, die ihr euch auferlegt, so, die auf euren Herzen und euren Seelen ist und euch beschwert und am Ende festkettet an dem Ort, wo ihr steht. So, deswegen kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und werft eure Sorgen und eure Last auf mich, denn ich bin besorgt um euch und ich will sie tragen. Und meine Last, die ich euch gebe, die wird nicht zu schwer sein. Und das hört sich so leicht an, doch ist es so schwer loszulassen. So, und Jesus tragen zu lassen. Aber er ist da und er gibt uns Kraft für jede Situation. Und ich will das. Ich will nicht nur einfach ein Christ sein, der sozial ist und irgendwas Gutes tut und die Menschen streichelt. So, und vielleicht ein bisschen kehrt in ihrem Leben. Oder vielleicht mal eine Blume, eine geistliche hinstellt, damit die Leute für ein paar Wochen sich freuen an irgendwas Schönes. Ich will Kraft sehen, ich will Veränderung. Ich will Rettung. Dafür bete ich. Weil die Zeit kommt und Jesus kommt wieder und dann ist vorbei für die Menschen, dass sie sich entscheiden können. Und Gott sagt, er möchte, dass niemand verloren geht. Deswegen spricht er in jedes Leben immer wieder. Ihr seid auserwählt, sagt, erinnert hier Paulus, die Thessalonicher. Kraft, Heiliger Geist und Gottes Wort und große Gewissheit. Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Die Leute hier sind zum Glauben gekommen und wussten, ich kann dafür umgebracht werden, wenn ich wirklich mich für Jesus Christus entscheide und ihn mich erlösen lasse. Wurden bedrängt von allen Seiten her. Und trotzdem haben sie voller Freude Jesus in Empfang genommen und sie ihm nachgefolgt. Wir dagegen, wir Deutsche, wir haben nur Luxusprobleme. Wir kommen zu Gott und entweder sind wir total fertig gemacht vom Leben und total am Ende und unten, so wie es bei uns hier der Fall ist, so wo Gott uns zerbrochen hat und wo wir einfach auf kein Glück mehr hoffen konnten, weil wir einfach ganz unten waren. Und dann kommen wir zu Christus und der gibt uns ein neues Leben. Alles, was war, ist vergessen und nicht mehr vor seinen Augen. Und er fängt ganz neu an, um zu bauen und zu heilen. Was sind Und wir freuen uns im Heiligen Geist und wachsen und wachsen und sehen immer mehr Segen in unserem Leben und Frieden. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die hier schon immer irgendwie christlich aufgezogen waren und nicht wirklich viel Bedrängnis sehen, immer gesegnet und geführt, ne? Aber auch was es in Deutschland hier kaum gibt, so sind Leute, die vor der Entscheidung stehen, ich nehme Christus an und wissen, mein ganzes Leben wird sich physisch verändern. Ab jetzt werde ich der Feind aller hier sein, weil ich an Christus glaube und ich diese Vergebung will und dieses neue Leben. Weil ich mich für meinen Schöpfer entscheide und nicht dagegen. Weil ich ihn hören will und Zeugnis sein möchte, weil ich glaube, dass es Wahrheit ist. Und Kraft. Leben. Und ein guter Weg. Und die Leute entscheiden sich und werden, habe ich einige Brüder schon gesprochen, gerade aus der muslimischen Ecke, werden verprügelt, werden gequält, werden misshandelt, körperlich Teile abgeschnitten, rausgeprügelt aus der Familie, verbannt. Und trotzdem sitzen sie da in ihrem Dreck mit ihren Wunden und freuen sich mit dieser Freude, die der Geist schenkt, dass sie den Weg gefunden haben. Und Christus lässt niemanden alleine. Er ist mit uns. Ob wir nur verprügelt werden oder nicht, ist egal. Freu dich am Herrn. Und wenn du es nicht kannst, dann lass dir gesagt sein, dann liegt es dran, weil du zu verwöhnt bist. Christus ist nicht Luxus, sondern die einzigste Art, wie wir leben können als Mensch. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Ich habe das oft gesehen, Menschen, die sich bekehren und sagen, sie sind Christ und gehen mit Christus und lesen das Wort und beten an, aber sie verändern sich nicht. Ihre Gedanken bleiben gleich, ihr Blick von der Welt bleibt gleich, ihr eigener Status quo bleibt gleich. Sie werden nicht Nachahmer von Christus. Sie verwandeln sich nicht im Denken und dann später natürlich auch im Äußeren. Christus werden nicht Christus ähnlicher, sondern bleiben sich selbst. Ne? Da kann man sicher sein, dass Christus auch nicht drin ist. Das geht gar nicht. Ist unmöglich. Sobald Christus in mir wohnt, kann ich nicht gegen mein Gewissen handeln, mit Freude und mit Frieden. Das funktioniert nicht. Ich kann mein Gewissen verhärten, aber irgendwann bin ich zerbrochen, weil Gott mich bricht. Ich kann nicht einfach so weiterlaufen. Der Geist führt uns immer wieder zu Punkten, wo wir ankommen und sagen, wo der Geist in uns redet und uns einen weiteren Blick gibt und einen veränderten Blick. Wo Dinge anspricht, ganz persönlich. Und wer auf Gottes Führung vertraut, läuft gut. Vers 7, so dass ihr Vorbilder geworden seid. Jeder, der Gott vertraut und gehorsam ist, wenn er in sein Leben spricht, wird auch mehr und mehr verändert in Gottes Bild und das ist Liebe. Und je christusähnlicher wir werden, so desto mehr werden wir auch Vorbilder. Und ein Vorbild ist ja was man sich anguckt, um zu kopieren. Ja. Und das will ich. Ich möchte Licht sein in der Welt und Salz sein in der Welt. Und um das zu sein, brauche ich nur dranbleiben, meinem Christus folgen. Ja. So dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien, Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Und auch das will ich. Ich will nicht nur die Bibel verstehen, sondern ich möchte das Wort verkündigen. Und ich möchte nicht nur Gott verkündigen die Wahrheit verkündigen und diese heilsamen Sprüche, die in der Bibel stehen, die so viel Kraft haben, ein ganzes Leben umzudrehen, sondern ich möchte auch meinen Glauben, meine Beziehung, meine Erfahrungen mit Gott laut machen. Und oft habe ich hier Gespräche gehabt, so oder in Leipzig oder sonst wo, wo ich war und Gott mich hingeschickt hat, so und habe mit Menschen über Gott geredet und habe im Endeffekt gemerkt, so, ich habe nur Theorie von mir gegeben. Ja. So ein totes Wort. Und einmal hatte ich einen Typen hier und der ist christlich aufgewachsen, kann sich gut aus, so, und wir haben miteinander geredet und er hatte Fragen, ich habe geantwortet und dann wollte diskutieren, warum das nicht wahr ist, was ich glaube oder was die Bibel sagt, so, und ich habe wieder mit der Bibel reagiert und im Endeffekt waren wir an einem Punkt, wo wir beide sauer aufeinander waren, also innerlich, ne, so frustriert, so, und wo du gemerkt hast, so langsam knistert die Luft, so, ne, und in dem Moment, weiß ich auch nicht, bin ich wie zusammengesackt innerlich und auf einmal habe ich einfach nur persönlich geredet, meine Erfahrung, was Gott gerade tut und was Gott gerade redet, was für Wunder Gott schon getan hat in meinem Leben und durch mein Zeugnis von meinem Leben, wo Gott sich bewiesen hat, da hat sich alles gedreht, auf einmal war Frieden zwischen uns und er war da und war hungrig und begierig zu hören, so ein warum, weil es ehrlich ist und persönlich. Ja. Auch wir sind das Wort Gottes, wenn du es so willst. So ein, durch unsere eigenen Erfahrungen. Wir sind Propheten, Sprachrohre Gottes. Und zu uns redet der Heilige Geist und wir geben es weiter. Wir sind Jesaja, wir sind Jeremia, wir sind Nehemia, wir sind alles Propheten, Priester. Ja. So ein, wir sind die, die den Gottesdienst machen. So ein, wir sind das Sprachrohr und das Werkzeug Gottes. So ein, und es muss mir klar sein, dass ich mit meinen Worten und Erfahrungen genauso den Heiligen Geist reden lasse. Und dass es genauso viel Kraft hat, wie wenn ich Gottes Wort vorsage. So, manchmal hat das Wort, das Gott mir geschenkt hat, mehr Gewicht in der Situation, als wenn ich nur den Bibelvers oft sage. Und dann 1. Korinther 13, Vers 2. So, ne. Mach dir bewusst, dass du auserwählt bist und von Neuem geboren und dass der Heilige Geist mit Kraft durch dich redet und wirkt. So, das muss mir klar sein, denn ich möchte ein Vorbild sein, aber ich möchte ein lautes Vorbild sein. Ein Zeugnis für einen lebendigen Gott, der wirklich lebendig wirkt, weil er es tut. Ja. Das, was mich damals zerbrochen hat, dass ich auf meine Füße gegangen bin und gesagt habe, Gott, ich möchte dich kennenlernen jetzt. Das noch nicht, ich möchte mich für dich entscheiden, sondern dieser Punkt von meinem Atheismus zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte den Schöpfer jetzt kennenlernen, ich bin interessiert, ich frage mal nach, ich suche mal ein bisschen, war das eine gläubige Frau, eine ältere Frau, bei der ich Obdach gefunden habe für eine Zeit, so ein, als ich auf Reisen war, so ein, mir gesagt hat, Stefan, ich bete für dich. Und mehr hat sie nicht gesagt, aber dieses, ich bete für dich, ich glaube an Gott und ich werde dich zum Schöpfer bringen. Es ist ihm wichtig, dass du bei ihm bist. Ich bete für dich. Die drei Worte haben gereicht, um mich zu zerbrechen, zu sagen, da ist mehr. Da ist jemand, der mich liebt und der auf mich wartet. Jesus hat gesagt, so ein, er klopft an bei jedem Menschen sein Leben lang. Und dieses griechische Wort ist dieses unaufhörliche Klopfen. Ne? So ein leises, dumpfes Klopfen, das man kaum wahrnimmt. Und doch ist es die ganze Zeit. So ein, und so hat Jesus gesagt, so klopfe ich an die Herzen. Und wer aufmacht und mich reinlässt, so ein, bei dem werde ich Wohnung nehmen. Ja. Und da, wo Jesus in der Haus ist, da ist echt sauber und gut. Und euer Glaube an Gott ist bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und ich kenne viele Götzen. Ja, manche haben eine äußerliche Gestalt und manche sind einfach nur sowas wie die Begierde nach Reichtum, ja, die man nie stillen kann. So, viele verfallen diesem Götzen. Ja. Oder die Begierde nach Lust. Ja. Die Lust, die man nie stillen kann. Und trotzdem rennen die Menschen immer mehr hinterher und fallen immer tiefer. Ja. Oder die Begierde der Unterhaltung. Den Alltag zu vergessen und sich zu berauschen, dadurch, dass man aus der Realität kommt. Ja. Und auch da findet man kein Sattsein, sondern es geht tiefer und tiefer und nimmt mir immer mehr ein. Ja. Götzen ist was, wo man seine Hoffnung reinsetzt, um es anzubeten. Tote Götter. Ja. Die müssen nicht immer einen Namen haben, oder ein Gesicht. Sind die Sachen, wo die Menschen versuchen, ihr Glück zu finden. Aber es nie tun. Es sind Lügen. Illusionen. Ist ein Spiegelbild von dem wahren Gott. Total verzerrt und nicht real. Und wir alle kennen uns die Bereiche, wo der alte Mensch Götzen anbetet. Wo wir wieder irgendwas ergreifen, was wir schon lange als tot abgestempelt haben und wir begeben uns doch wieder hin in der falschen Hoffnung, dass wir dort satt werden. Und das, was wir am Ende dort finden, ist die gleiche Enttäuschung, das gleiche Zerbrochensein, die gleiche Schwachheit. Paulus sagt, ihr habt euch aber bekehrt zu diesem einen, zu diesem lebendigen Gott. Und nur ein lebendiger Gott kann wirklich was verändern. Und ich habe das schon immer geglaubt, dass es einen Gott gibt. Nun, ich bin dankbar, dass ich diesen lebendigen Gott kennenlernen durfte. Bei diesem Gott muss ich nicht erklären und für den muss ich nichts tun, damit er lebendig bleibt oder wird oder ist. Und dieser Gott erklärt sich selber durch mein Glauben. Und dieser Gott nimmt die Sachen selber in die Hand und tut's einfach. Dieser Gott kommt in unsere Leben rein und sagt, was passieren wird, bevor es passiert. Damit wir dort stehen und es laut machen und ihn preisen. Was für ein großer Gott er auch ist. Er ist der Gott, der alles versteht, der außerhalb von Zeit und Raum ist. Dieser Gott, der Himmel und Erde und alles, was da drauf ist und da drunter ist, gemacht hat. Er ist der, der alles zusammenhält und er könnte es sofort loslassen, wie er es macht beim großen Gericht. Und er ist der, der alles weiß und für den es keine Grenzen gibt. Für uns ist es unvorstellbar, weil wir physisch gebunden sind an Gesetze und Zeit, aber er ist außerhalb von all dem, er ist nicht erschaffen. Er ist Gott. Und zu diesem Fels dürfen wir hin und dürfen uns anvertrauen. Das ist der, der mit uns ist. Und selbst in der Zeit, wo ich Jesus noch nicht als Erretter angenommen habe für mich, als Erlöser, als Heil, in der Zeit, wo ich in Sünde und gelebt habe, wie ich wollte, in diesem dunklen Chaos, in der Zeit, wo ich noch auf der Suche war und manchmal auch Gott gelästert habe, auf verschiedenste Arten, selbst in der Zeit, wo ich den Götzen nachgerannt bin, diese Welt, und kein Glück fand, selbst in der Zeit weiß ich im Nachhinein, war Gott mit mir und hat mich gesegnet und gehalten. Gott ist mit dir. Ob du an ihn glaubst oder nicht, ob du ihn liebst oder nicht, ist egal. Gott liebt seine Schöpfung und er hat alles gegeben, um das zu beweisen, durch Christus. Wir haben uns bekehrt, wir sind umgedreht von unserem Weg und sind jetzt auf dem Weg Christi. Und das ist wunderbar. Das ist der wahre und der lebendige Gott. Und es ist noch so trauriger, wenn man das weiß und dann ins Gebet geht oder in Gottes Wort geht und Zeit sucht mit seinem Schöpfer und gar nicht erwartet, dass er redet. So wichtig, dass ich auch glaube, wenn ich zu Gott komme. Und er sagt ja, wir müssen glauben und vertrauen, wenn wir zu ihm kommen und nach Weisheit bitten. Ansonsten kriegen wir nichts. Ich muss ihm noch vertrauen und ich muss jetzt auch davon ausgehen. Und er will nur das Gute für uns und er will auf unsere Gebete antworten und erhören. Also muss ich auch glauben, und mit Gewissheit zu Gott kommen und sagen, ich bin jetzt gewollt und du willst mir geben. Deswegen bin ich hier und deswegen soll ich auch kommen, sagst du immer wieder in deinem Wort. jetzt bin ich hier und so möchte ich auch mein Gebetsleben intensiver haben jetzt, mehr Kraft zum, weil ich möchte nicht nur einfach eine Theologie glauben und leben, sondern will nicht einfach eine Religion leben und da dienen und glauben, eine Überzeugung, die ich habe, sondern ich möchte eine Beziehung mit meinem Gott, und zwar lebendig und kraftvoll, echt und ehrlich. Sonst macht das doch alles keinen Sinn. So, dann kann ich über der Zahnprothesen bauen oder so tun, als ob ich ein guter Künstler wäre. Ich will echten Glauben. Die wahren Jünger haben das. Weil wir einen lebendigen Gott haben, zu dem wir kommen, der für sich selbst spricht. Und noch Vers 10, und dann sind wir fertig für heute. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Jesus kommt wieder. Und er hat uns schon 2000 Jahre vorher die Zeichen dafür gegeben, so ein, was passiert, bevor er kommt. Und endlich gerichtet wird zwischen Gut und Böse. Zwischen gerecht und ungerecht. Und wir wissen, wir sind nicht gerecht, auch wir Christen nicht. Wir sind alles Sünder und Menschen. Aber Christus in uns ist gerecht. Und deswegen kommen wir in den Himmel. An dem Ort, wo Gott ist. Und Gott ist gut. Und ich bin dankbar und ich finde es nicht fies oder unmöglich, oder unmoralisch, es gut zu finden, dass das Gericht kommt und dass auch Leute bestraft werden. Weil das ist gerecht. Das erwarte ich hier vom Staat auch. Ich fände es ungerecht und wäre sauer, wenn irgendjemand mein Kind irgendwas antut und nicht bestraft wird deswegen. Das wäre ungerecht und es wäre gemein. In so einem Staat möchte ich nicht leben, sondern ich möchte, dass derjenige dann auch eine Strafe kriegt. Und wir wissen aus Gottes Wort, es gibt verschiedene Stufen von Strafen dann. Die Irrlehrer kriegen eine viel höhere Strafe als die in die Irre geleitet wurden. Gott ist gerecht, auch dort im Gericht. Aber Jesus kommt, um Gericht zu machen, und ich bin dankbar darauf und ich warte dafür, dass das endlich passiert. Weil mich diese Ungerechtigkeit hier echt ankotzt. Ich kann es nicht mehr ertragen. Du sitzt hier im Café und die Leute sitzen hier und reden die ganze Zeit, wen sie alles geknutscht haben am Wochenende und wen sie noch jetzt nächstes Wochenende knutschen wollen. Und ich sitze nur da und denke, oh Mann, das ist so krank. Und ich habe genauso geredet und gedacht, ich verurteile das jetzt nicht, weil die können nicht anders, aber ich denke so, ich will hier einfach raus. Ich wünsche mir einfach Ordnung. Ich freue mich auf den Tag, wo die Seele nicht mehr betrübt wird durch Ungerechtigkeit. Sondern wo einfach alles nur noch gut ist und gut bleibt. Ich freue mich auf den Tag, wo man hübsche Frauen sieht und sie nicht mehr begehrt. Ich freue mich auf den Tag, wo kein Verführer mehr kommt und mir irgendwas weiß macht, was ich brauche oder nicht brauche. Im Endeffekt, um mich zu zerbrechen und niederzubeugen. Und weg vom Glück und vom Frieden Gottes. Ich freue mich auf den Tag, wo ich jedem und allem vertrauen kann. Wo ich einfach durch die Welt gehe, die neue Welt, die Jesus dann macht, und einfach nur da bin. Nur zufrieden bin. Nichts vermisse. Mir keine Gedanken mache über irgendwas, sondern einfach nur existiere. Und zwar so für das, was ich gemacht bin. Das ist Frieden für mich. Und das finde ich hier nicht. Ja. Gott kommt. Aber wir kommen nicht in diesen Zorn Gottes, in dieses Gericht. Wir sind Freigesprochene. Für uns wurde bezahlt. Warum? Wegen dieser Gnade, die Gott uns gegeben hat in Christus. Der Fürsprecher, der Freisprecher, der für uns bezahlt vor Gericht und sagt, ja, die sind freigesprochen, ich trage die Last. Wir haben Christus geschenkt bekommen von unserem Schöpfer. Warum? Weil er uns bei sich haben möchte. Dafür sind wir gemacht. Und nirgendwo anders finden wir zu Hause und Frieden und Leben als bei ihm. Deswegen erwarte Christus und die Perspektive bleibt oben. So, dass wir unten, egal was wir uns hier zurecht bauen, wird uns nie zur Erfüllung bringen. So, selbst wenn all unsere Träume hier erfüllt werden, weil Gott uns so segnet, so, werden wir trotzdem nicht freier und mehr Frieden haben. So, und ob wir nur hier ein armes Leben haben oder ein reiches, hat nichts mit unserer Perspektive und Christus und unseren geistlichen, ich fühle mich wohl, zu tun. Ja. Weil selbst wenn Gott mir jetzt einen riesen Scheck gibt, so, und alle meine Spielzeuge, die ich mir so erträume, und ich dann da drinnen sitze und auch die Zeit bekomme und die Ruhe, mich da auszutoben, da drin zu leben und zu weben, so, und mich selbst zu verherrlichen, so, und mir auf die Schulter zu klopfen und sagen, wie toll ich doch bin und was ich Schönes hab jetzt und mach, so, und selbst da bin ich nicht glücklicher und hab nicht mehr Kraft in meinen Gebeten. So, ja. Manchmal ist es erschreckend, dass wenn Gott einem zulässt und einem was gibt, was man sich wünscht, wo man so viel rein hofft, so, dass man im Endeffekt noch enttäuschter und gebundener. Ich weiß noch, ich hatte eine volle Leidenschaft und wurde so eine Welle mit einer Gitarre, neue Griffe gefunden und war total drinne im Schreiben, alle Lieder, die kamen einfach so, ne, das kennst du ja, so ein, ist mal wieder so ein Hoch, und dann habe ich mir gedacht, naja, dann ich brauche jetzt aber endlich eine eigene Gitarre, ne? Dass ich auch eine gute Gitarre oben hab. So, und mein Geburtstag war da und gespartes Geld, so, und im Endeffekt kam alles zusammen, es hat genau gereicht für die Gitarre, ne? So, und dann dachte ich, jetzt kann ich noch besser Lieder schreiben, so, weil jetzt kann ich hingehen, wo ich will, ich habe meine eigene Gitarre und fertig, so, ne? Und ich setze mich dann hin zu Hause und stimme die Gitarre, mache die Saiten drauf, so, und höre den Ton, denke, wow, schön, so, und das fühlt sich so gut an, tut nicht so weh, ne? Und fange an zu jammen, so, und fange an zu beten, zu singen, wie ich es immer tue, so, und es war weg. Da war keine Kraft mehr da. Jetzt hatte ich meine tolle Gitarre und konnte auch oben spielen, wann ich wollte, so, aber da war nichts mehr, so, was ich geben konnte. Es war nur noch Musik. Ja. Und nur Musik macht mich auf Dauer nicht glücklich. So, ab und zu lenkt es mich ab, aber ich brauche mehr, deswegen habe ich eine Gitarre und singe. Für mich ist Musik mehr. Für mich ist es Leben, für mich ist es ein Auskotzen von allem, so ein Runterkommen und ein vor Gott kommen. Eine Fluchtmöglichkeit aus meinem Alltag. So eine Möglichkeit für mich, laut zu werden, so wie ich wirklich innerlich bin. So, und es war schrecklich. Und es hat uns lange gedauert, bis ich wieder an dem Punkt war, wo ich Leidenschaft hatte für Gott. Und seitdem ist die Gitarre hier unten. So. Ja. Manchmal verlieren wir alles, was wir haben, weil wir uns irgendwas nehmen, was wir denken, wir brauchen es, damit es noch besser wird und wir noch mehr kriegen. So. Herr, ich möchte lernen, zufrieden zu sein. Und ich danke dir so sehr für dein Geschenk. Dass du viel mehr bist als nur ein Erlöser, was allein schon reichen würde, aber du bist auch ein Vater. Du bist Familie, du bist Heimat, du bist ein Gott, der uns liebt, so wie wir sind. Ein Gott, der ehrlich zu uns ist. Und der von uns nichts erwartet, was wir nicht leisten können. Du bist ein Gott, der uns entgegenkommt, der in unsere Leben spricht, ein lebendiger Gott, der wahre Gott, der Schöpfer von allem, was ist. Und trotzdem bist du so, obwohl du so mächtig bist und so gerecht, bist du so, ja, so sanftmütig und so gütig und so barmherzig uns gegenüber. Und ich danke, dass du Nähe haben willst mit uns und Gemeinschaft. Dass du darauf wartest, dass wir kommen jederzeit. Du bist immer da. Du weißt genau, was jeder Einzelne hier braucht. Und du bist so willig zu geben. Und ob es nur Trost ist oder ob es eine Not ist, eine physische, du kommst zur richtigen Zeit und auf dich kann man sich verlassen. Ja, danke, dass uns alles zum Guten dient und du bist die beste Entscheidung meines Lebens. Du hast mich aus dem Dreck geholt und hast mir wahres Leben gegeben und wahren Frieden. Ich möchte dich nicht mehr missen. Und Vater, ich wünsche mir Kraft von oben, so dass ich will dich wirken sehen. Ich will dich machen lassen. Ja, ich will mehr und mehr wegsehen von mir, weil du mich glücklich machst. Und ich die Menschen segnen will. Also bitte sei laut und wirke in deinem Geist. Ja, so dass wir alle hier Vorbilder werden und ein Zeugnis von unserem Glauben. Ja. Danke, dass du uns segnest und für uns bist. Bei dir berge ich mich. Amen.